Ich habe heute Abend einen Psalm ausgesucht, den Psalm 19. Gottes Herrlichkeit in seiner Schöpfung und in seinem Gesetz. Überschrieben bei mir, einem Psalm Davids vorzusingen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kunder anderen, ohne Sprache und ohne Worte. Unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht, sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Das ist jetzt ein Lied, das die Schönheit der Schöpfung Gottes beschreibt. Und das geht plötzlich über in den Lobpreis des Wortes Gottes. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen. Und wer sie hält, der hat großen Lohn. Wer kann merken, wie oft er fehlet, verzeihe mir die verborgenen Sünden. Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen. So werde ich ohne Tadel sein und rein bleiben von großer Missetat. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Wir haben ja heute wieder die Sehnsucht nach der schönen Natur. Ich glaube, wir haben sie immer gehabt. Es ist heute nur eine politisches, ideologisches Programm, das durch die Bewegung der Grünen wieder kam. Und das ist überall bei den Politikern ein wesentliches Thema. Ich bin etwas erschrocken, wie wir das Thema der Natur oder der Schöpfung Gottes abhandeln. Und ich dachte, heute Abend kann das ein guter Anlass sein, einmal wieder zu sehen, wie das Wort Gottes uns die Augen öffnet. Haben wir es vielleicht lange Zeit nicht mehr richtig gesehen? Es fängt schon an beim biblischen Schöpfungsbericht, der uns die Augen öffnet, wie die ganze Schöpfung Gottes durchsichtig ist auf ihn, den ewigen Gott hin. Paulus sagt im Römerbrief, eigentlich ist die ganze Schöpfung für jeden Menschen ein Wegweiser, den heiligen, gütigen, erbarmenden Gott zu kennen. Aber leider haben die Menschen ihren Blick in die Schöpfung da missbraucht und haben aus der Natur etwas gemacht, was sie anbeten. Und heute müssen wir ganz besonders sehen, dass das ein Missbrauch wieder ist, dass die Natur in sich vergötzt wird. Gerade bei vielen jungen Menschen, die in der Natur ihren Sinn sehen, ungeheuer viele Bewegungen. Und es wird vergessen, dass die ganze, wir sagen jetzt nicht Natur, sondern die ganze Schöpfung, ein Werk Gottes ist, uns anvertraut ist, dass wir damit umgehen. Ich stoße mich immer ein bisschen, wenn unsere Landwirte, die wir bei christliche Fachkräfte aussenden, von der Tierproduktion reden. Aber das ist ein Fachwort für die Hohenheimer Agrartechniker. Und gerade wenn man mit der Schöpfung Gottes in diesen technischen Begriffen umgeht, da reibt sich irgendetwas, weil Tiere nicht zum Produzieren sind. Tiere sind von Gott geschaffen, aber doch sind sie dem Menschen gegeben. Wir dürfen die Schöpfung Gottes gebrauchen, aber in der Verantwortung vor Gott. Und hier wird zuerst einmal gesagt, dass die ganze Weite des Firmaments die Größe Gottes lobt. Sie erinnern sich an die Worte und die Töne von Haydn in seiner Schöpfung, wo er das noch einmal aufnimmt, diese Worte aus dem Psalm 19. Ich bin leider nicht erfahren genug, um die Größe des Sternenhimmels Ihnen richtig vertreten zu können, aber wenn Sie einmal das Wunder betrachten, das irrsinnige Wunder, wie die Planeten auf ihren Bahnen bleiben, in ihrer elliptischen Bahn, die Satelliten, die die Menschen hochschießen, die kommen nach einiger Zeit runter, weil man so exakt die Bahn gar nicht bestimmen kann. Und Gott hat sie auf ihre Bahn gesetzt, wo sie durch die Jahrtausende, von mir aus durch die Jahrmillionen oder wie sie wollen, auf ihrer Bahn bleiben und keinen Millimeter abweichen. Wenn sie nur da abweichen würden, wäre die Katastrophe im Weltall da, weil die ganzen Bahnen durcheinander kämen, weil ja ein Planet den anderen auf seiner Bahn hält. Das größte Kunstwerk und schon die ganze Milchstraße mit ihren 500 Millionen Sternen und die ganzen unzähligen anderen Sternsysteme, wo noch kein Mensch weiß, wo das Ende des Sternenhimmels ist. Das alles hat Gott geschaffen. Für uns ist ja meistens so, dass Naturwissenschaft ein Anstoß für den Glauben wird. Warum eigentlich? Da mag es Dinge geben, die ich nicht deuten kann vom Wort her. Es gab unzählige große Naturforscher, die aus ihrer Arbeit staunten, in der Anbetung Gottes. Und das sollten wir wieder lernen, die Planeten auf ihren Bahnen, und dann ein Tag sagt es dem Nächsten weiter, ruft es dem anderen zu. Die ganze Welt ist in einem unaufhörlichen Lobpreis Gottes. Leider sind wir in der evangelischen Kirche an dieser Stelle etwas unterentwickelt. Die orthodoxen Kirchen haben hier ein ganzes Lehrsystem gemacht und sie bauen immer wieder die ganze Schöpfung ein und reden von dem Lobpreis, der aus der Tierwelt, aus der Pflanzenwelt Gott entgegenklingt. Wir sollten vorsichtig sein, wir sollten nicht weitergehen, als uns das Wort Gottes erlaubt, aber wir sollten uns freuen. Etwas umstritten ist Vers 4. Ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Also, jetzt ist die Frage, kann man das hören oder kann man es nicht hören? Es gibt einfach berühmte Bibelausleger, die sich an dieser Stelle richtig widersprechen. Es darf uns auch mal Freude machen. Sie dürfen beide Deutungen an dieser Stelle haben, dass man sagt, man kann die Sprache der Schöpfung Gottes nicht hören, was die Himmel und die Sterne eigentlich rufen. Man kann es aber auch umgekehrt sagen, man kann es verstehen, was sie rufen. Sie rufen, heilig, heilig ist der Herr. Und sie bringen ihr Lob dar. Im hebräischen Urtext ist eigentlich so, dass es im Vers 4 wirklich heißt, wie es auch hier jetzt in der neuesten Luther-Ausgabe heißt, ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Ihr habt anderen Text hier. Was hast du, Christel? Und dann geht doch wieder, ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Erde. Es dürfen geheimnisvolle Worte der Schrift sein. Es ist auch tatsächlich für den Menschen schwer, aus der Schöpfung allein zu einer Gotteserkenntnis zu kommen. Tatsächlich haben alle Menschen in allen Völkern, die immer wieder über die Natur versucht haben, Gott zu erkennen, Gott nie ergründen können, weil sie immer stehen blieben an den Werken seiner Schöpfung. Und dann haben sie das Bild der Sonne angebetet. Dann sind sie stehen geblieben vor den Spuren des Blitzes, der in den Baum schlug, und haben die Naturerscheinung angebetet. Sie haben Gott einem Bild gleich gemacht, statt hinter all diesen Werken seiner Schöpfung ihn zu sehen. Und dann steht da, von der Sonne, der er ein Zelt am Himmel gemacht hat, bleibt unvergesslich die herrlichen Sonnenaufgänge am Toten Meer, wenn wir morgens da waren und hinter den Bergen von Edom kam die Sonne hoch und man die Macht der Sonne gesehen hat. Gott hat der Sonne ihre Bahn gesetzt. Und das wird ja im ersten Vers gesagt, im zweiten Vers, die Himmel erzählen die Macht und Größe Gottes. Und wir sollten hier immer wieder staunen vor den Wundern seines Wirkens. Und das Bild, das hier gewählt wird, das ist, es gefällt mir deshalb immer so, weil die Sonne verglichen wird mit einem Bräutigam, der aus der Kammer kommt. Leider gibt's das heute noch so selten. Die meisten jungen Leute bringen sich um dieses schöne Freuen, um dieses Glänzen und Leuchten. Die vorweggenommene Freude an der Hochzeit, die ohne Wartezeit heute bei vielen genommen wird, die vergisst ja das Allerschönste, was es ist, die Vorfreude und das Warten. Und dieses Glänzen und dieses Scheinen wird zu einem Bild, dass man sagt, die Sonne ist fast so schön wie ein Bräutigam. Das ist doch wunderbar. Es wird nicht gesagt, ein Bräutigam ist sowas ähnliches wie die Sonne, sondern die Sonne ist fast sowas Schönes wie ein Bräutigam. Also der machtvolle Glanz der Sonne ist ein schwacher Abglanz dessen, was Gott hier an Freude schenkt in der ehelichen Liebe füreinander. Das ist wunderbar, wie die biblischen Bilder hier machtvoll sind. Und dann freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende. Und jetzt ist wunderbar, diese Betrachtung der Schöpfung Gottes, die wird plötzlich eingestellt, die genügt. Und dann wird gesagt, die ganze Schöpfung ruht ja in einem Wunder, dass Gottes Wort dies alles in Bewegung gesetzt hat. Das ist ja der Inhalt des biblischen Schöpfungsberichtes. Gott sprach und es geschah. Gott redete und befahl und die Planeten waren auf ihrer Bahn. Und sie hatten ihre Macht. Und die Sonne leuchtet. Gott redet und er setzt dies in Gang. Das ist eine Sache, die der biblische Schöpfungsbericht uns mitteilt, die nie von einer Naturwissenschaft bestritten werden kann. Woher kommt das Wunder des Lebens überhaupt? Gott ruft und es geschieht. Und ein so großer Astronom wie Johannes Kepler von Weilderstadt hat gesagt, ich möchte die wunderbare Ordnung des Kosmos am Himmel genauso in meinem eigenen Menschenleben wiederentdecken. Und dann sind Sie genau auf der biblischen Spur vom Psalm 19. Wenn Gott schon am Himmel die Ordnung so wunderbar gemacht hat, wie wird das erst sein, wenn ich heute mich diesem göttlichen Wort unterstelle und ihm gehorche? Es ist ganz schlimm, dass wir eine so üble Meinung vom Wort Gottes haben. Liebe Schwestern und Brüder, die ganze Krise unserer Kirche wird darin sichtbar. Ich erinnere mich von Kollegen, wenn sie sagen, man müsste heute die Bibel neu schreiben, als sei das irgendetwas, was man wie einen modernen Abklatsch machen kann. Ich habe mich da jetzt mit einem Südwestfunkpfarrer angelegt, der für die kirchlichen Sendungen verantwortlich ist, und habe gesagt, was Sie da gesagt haben. Ich wundere es, woher, das ist ja gar keine biblische Botschaft mehr, die Sie bringen. Sie reden ja bloß noch über Krieg und Nahostprobleme. Und dann schrieb er zurück, etwa so, Sie vermissen Bibelzitate, aber das ist ja gar nicht wichtig, ob ich Bibelsprüche bringe. Hauptsache ist, dass das, was ich sage, nicht der Bibel widerspricht. Er hat überhaupt noch nicht begriffen, dass die Worte Gottes in unserem Leben eine so starke Kraft haben. War heute Mittag im Krematorium zu einem Dienst und da sitzt so ein klägliches Häuflein da und dann sagt man, und jetzt spricht der Herr, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme. Auf einmal ist ein Wort, eine Basis da. Das ist ganz wunderbar, wie das machtvoll klingt. Oder Sie können welches Wort Sie auch wählen, merken, wie das ist, wenn Ihnen einer ein Gotteswort zuruft. Weil Gottes Worte voller Geist und Leben sind und die schaffen sich eine Wirklichkeit, ist ein dummes Wort, die schaffen sich, dass das so wird, so wie es in der Schöpfung war, wenn Gott hineinruft in diese chaotischen Verhältnisse. Es war doch ein Tohu Wabohu, so heißt es im Hebräischen am Anfang. Und dann spricht Gott und dann steht die Sonne am Firmament. Dann wird es Tag und Nacht. Und dann ist plötzlich Leben auf der Erde. Dann sprießen die Pflanzen und Gott setzt das in Gang. Denn in unserer Welt ist das Chaos die Realität. Die Vorstellung, die ein moderner Mensch bei uns hat, als ob das alles Zufall sein könnte, ist so idiotisch. Wo gibt's das? Wo gibt's das, aus dem Chaos sich zufällig etwas formt? Sondern das geht nur durch das Wort Gottes, das prägt. Und dass es überhaupt Gemeinde Jesu gibt, dass es Volk Gottes gibt in dieser Welt. Ob das Israel ist oder unsere Gemeinde, ist immer nur das Wort. Und da können Sie, oder wo Sie selber gesehen haben, auch einiges sagen, wie das Wort Gottes hier Menschen zusammenhält, prägt, ihr Leben formt. Und das, was Gott zu Abraham gesprochen hat, fällt nicht dahin. Es muss so werden. Und wie hat sich Jesus unter dieses Wort immer gestellt? Es muss erfüllt werden. Es muss so werden. Und das ist nicht ein Wort, das man jetzt neu schreiben kann und das kann man auch nicht anpassen. Bleibt ja unvergesslich, wie Manfred Hausmann hier einmal in einem Gottesdienst diese unvergleichliche Predigt gehalten hat, dass man das Wort Gottes sich nicht zurechtbiegen darf, sondern das Wort Gottes schlägt zu, das Wort Gottes formt, dem sind wir ausgeliefert, das kann man nur hören, das kann man verwerfen oder man kann es annehmen. Man kann es aber nicht irgendwie sich zurechtbiegen, das geht nie. Das Wort Gottes ist viel, viel stärker, das ist die prägende Kraft. Und wer dieses Wort Gottes verwirft, der hat nichts mehr. Wir stehen heute vor der Tatsache, dass unsere moderne Welt, unsere moderne gottlose Welt, auch die nachchristliche Welt, ja noch gar nicht gemerkt hat, warum sie keine Lösung mehr für ihre Probleme findet. Weil sie das Einzige, was sie noch heilen kann, nämlich das Wort Gottes, das wirklich Norm ist, das Prägekraft hat, das haben sie verworfen. Und ohne dieses Wort habe ich kein Fundament mehr. Das kann ich jetzt nicht bloß hören als einen Gedankenanstoß. Da wollen wir mal drüber diskutieren und das kann ja uns manche Denkanstöße geben. Das Wort ist so, wie es Jesus gehört hat. Im Tempel, als er dort saß, bei den Schriftgelehrten, muss ich nicht sein in dem, das meines Vaters ist. Und er hört, wie das Gesetz und die Propheten ausgelegt werden und stellt sich unter dieses Wort. Bei der Versuchung, als der Versucher kommt und sagt, aber es steht geschrieben. Es wird ganz schwer werden für uns alle, wenn jetzt einige Freunde da wären, die ein anderes Verständnis vom Bibelwort haben, die würden sich jetzt maßlos aufregen und sagen, da bist du also ein Fundamentalist. Und die sind froh, damit haben sie einen in eine Ecke gedrängt, wo sie sagen, da bist du wieder Khomeini. Nein, ich bin anders als der Khomeini, weil ich mich diesem Wort verschrieben habe. Und da mache ich einen Unterschied zwischen Wort Gottes und der Lehre Mohammeds. Dann möchte ich auf diesem Wort stehen, auf dem ewigen Friedensbund des Gottes Israels. Und dieses Wort, das mein Leben prägt, eine andere Basis kenne ich nicht. Und wenn dann einer spottet und sagt, ja, möchtest du wirklich sagen, die Bibel sagt, und wenn es dunkle Stellen gibt, die ich nicht verstehe, das lasse ich, den Vers 4 lasse ich dann stehen. Das ist nicht wichtig. Oder sonst irgendetwas. Ich habe mich diesem Wort unterstellt. Dieses Wort ist das, was meinen Glauben prägt. Und an dieser Position können Sie nichts ändern. Sie erleben heute etwa in Ihrem Freundeskreis etwas Interessantes. Da werden viele Leute sagen, wenn Sie auf Gespräche kommen und dann sagt einer, ja, ich habe das in meinem Leben so gemacht, und dann sagen wir, aber du, irgendwas, das ist eine Ehefrage oder so eine Frage der Lebensgestaltung oder das Umgang mit dem Geld oder der Wahrheit oder so, dann sagen Sie, aber du, im Wort Gottes steht doch eindeutig geschrieben. Und dann sagen die Ihnen, ja, aber wir dürfen es doch nicht gesetzlich auslegen. Wie, warum nicht? Sie können das Wort Gottes nur so auslegen, wie es gesagt ist. Das ist eine ganz merkwürdige Meinung bei so und so vielen evangelischen Christen, dass das nur in der Spur gelte. Es gilt wörtlich. Und nur wenn ich es in seinem Wortsinn habe, kann es mein Leben segnen. Wie hat Jesus das Wort in die Tiefe ausgelegt in der Bergpredigt? Wie hat er das noch einmal verschärft? Und hat das mit der Feindesliebe, mit der Wahrheit, mit dem Ehebruch. Nur haben wir genommen, er hat gesagt, da ist euer Herz gerichtet. Nur wenn dieses Wort euch prägt in seiner Kraft, in seiner bindenden Kraft. Also, und jetzt wird auf einmal das in einer wunderbaren Entfaltung sechsmal gemacht, vom Vers, jetzt was ist es, 8 bis Vers 11. Das Gesetz, das Zeugnis, die Befehle, die Gebote. Das sind 4. Die Rechte des Herrn und die Furcht des Herrn. Es wird immer ein anderes Wort als Umschreibung des Wortes Gottes gewählt. Und es werden Beschreibungen gefunden, die sind wunderbar. Das Gesetz des Herrn ist perfekt, vollkommen, umfassend, es fehlt ihm nichts. War neulich mit dem Kreis Jugend von Jugendmitarbeitern dabei, die sagten sie auch, ob nicht das die Bibel eben doch irgendwie heute noch ergänzt werden könnte. Sie kann nicht ergänzt werden, weil Gottes Reden umfassend und vollkommen und ganz ist. Und es erquickt die Seele. Sie werden es erleben, da wo Sie mit Menschen Bibel lesen. Ich habe mir es auch zur Gewohnheit gemacht, wenn Menschen in großer Unruhe sind, sage ich, könnten wir nicht unser Gespräch nach der Bibelstunde machen. Das werden Sie auch bei mir manchmal erleben. Ich weiß, dass nach dem Hören des Wortes Gottes schon viel in unserem Leben anders aussieht. Wenn wir überhaupt mal stille werden und das Wort Gottes reden lassen. Es erquickt die Seele und die Seele ist doch wieder jene unruhige, dunkle Innenwelt von mir, die oft so krank und belastet und angegriffen ist. Es ist gewiss, verlässlich, absolut fest, dieses Zeugnis des Herrn und macht die unverständigen Weise. Ist mir so groß bei den Sprüchen, das sind ja nicht irgendwelche Nebenstellen auch der Bibel, wie das Wort des Herrn uns zur Bildung befähigt. Wer das Wort des Herrn liest, ist gebildet. Und er hat Lebensweisheit und kann sich benehmen in dieser Welt. Was muten wir heute den Kindern alles zu? Und interessant, wie unser Volk hier ja heute schon antichristlich geworden ist, dass man häufig schon erleben kann in Schulen, dass man sagt, ja meinen Sie, man sollte den Kindern Bibeln in die Hand drücken? Das wäre das Bildungsgut. Und ich weiß, wie das, ich weiß aus der Arbeit meines Vaters, der hier verantwortlich war nach dem Krieg für das Schulsystem, wie er immer gesagt hat, Neuanfang in Deutschland nach dem Nazireich kann nur mit dem Wort Gottes geschehen. Das hat alles vergessen. Weil, wo soll denn die Menschlichkeit herkommen? Welche Literatur soll man denn wirklich einem jungen Menschen die Hand geben? Sind denn die alten Griechen wirklich die, die uns Humanität lehren können? Die alten Spartaner, die ihre Kinder vor den Stadttoren ausgesetzt haben, wenn sie missgebildet waren? Sie können mal die ganze Literatur durchgehen, welche Unmenschlichkeiten die griechische Welt, Aristophanes mit seiner Pornografie oder was ist denn das die Kulturwelt, wo wir unsere Jugend aufziehen sollen? Gehen Sie doch mal durch die Literaturgeschichte. Und wenn wir heute moderne Literatur ansehen, ist auch sehr viel dabei, was den Kindern nicht unbedingt zur Bildung dient. Ist manchmal ähnlich wie das Fernsehprogramm. Sondern das Wunderbare ist, dass die Bibel, das Gotteswort uns weise macht. Weise bildet. Ich will nichts gegen Literatur gesagt haben, wenn wir wissen, auch Literatur zu beurteilen, dort, wo sie den Menschen bildet und sein Wesen formt. Sie erfreuen das Herz, sie sind lauter und erleuchten die Augen. Das Bibellesen formt unseren Charakter, das Wort Gottes prägt unser Denken. Und das ist doch ganz klar, dass oft dieser Lesestoff, das, was wir heute am Fernsehen konsumieren, uns auch seelisch krank macht. Und dann ist doch wieder so, dass wir aus dem Wort Gottes und aus der Stille über dem Wort Gottes wieder zur Sammlung kommen. Warum haben denn unsere Vorfahren oft auch einen klaren Blick gehabt? Auch Zeiterscheinungen beurteilen können. Es war doch immer wieder aus dem Bibellesen gekommen. Es ist ja heute eine ganz fatale Meinung, die ich immer wieder in Diskussionen höre. Wir können die Meinung da nicht umdrehen. Viele der politisierenden Pfarrer berufen sich immer wieder drauf und sagen, wir müssen heute Politik treiben, weil die Kirche im Dritten Reich versagt hat. Aber sie können kirchengeschichtlich studieren, wo sie wollen. Die Kirche hat versagt im Dritten Reich, weil sie immer politisiert hat, aber schlecht politisiert hat. Sie hat immer politisiert. Und der Vorwurf von Jochen Klepper war doch, wenn Sie es in seinen Tagebüchern lesen, ich ging in Berlin in eine Kirche, damals in seiner großen Not, um seine Tochter. Und dann sagt er, ich kann es nicht mehr anhören. Pfarrer sollten bloß Bibelworte predigen. Das wäre es. Und sie machen so viele Worte und nichts ist dahinter. Das war der Fehler, dass keine normierende Kraft mehr da war. Es war die Bekenntnisversammlung des Vaters Niemöller, der damals bei einer großen Bekenntnisversammlung 1934 nur den Psalm 73 verlesen hat. Müssen Sie mal nachlesen, nochmal, wie es heißt. Darum fällt Ihnen der Pöbel zu. Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner Rechnung. Sie haben damals im Dritten Reich nichts Klares sagen können, um die Geister zu scheiden. Und mir hat einmal ein Dekan in Waiblingen gesagt, er war junger Pfarrer in Leichingen oben auf der Alp, da sei eine Bauersfrau gewesen, die hätte ihm, wo er noch gar keinen Blick hat, glasklar
politische Dinge klären können und sagen können, das ist nicht die Stimme unseres Herrn. Und sagt, die Frau hat nie Zeitung gelesen, die hatte nur ihre Bibel. Ich bin überzeugt, wo wir biblisch geschult sind, können wir Zeitereignisse viel klarer durchschauen, als wenn wir all den Modemeinungen nachhängen. Denn dann wissen wir aus dem Wort Gottes und aus dem Geist Gottes heraus, wo wir Ja und Nein sagen müssen. Ich bin wahrlich nicht dagegen, dass wir uns politisch äußern. Aber dann soll es ein Wort in Vollmacht sein. Und nicht bloß das, was man eh in jeder Zeitung lesen kann und was morgen schon wieder überholt ist durch die Tagesereignisse. Dann soll es ein Wort sein, das wirklich Bedeutung hat. Und da könnten die Christen auch aus der Bibel was sagen, auch in den gegenwärtigen Fragen des Nahen Osten, von dem, was Gottes Wort sagt und was gilt. Und diese Worte Gottes sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Das fehlt uns immer wieder. Und es ist ja immer wieder wunderbar, wie das Bibelwort hier richtig Freude hat. Manche von Ihnen, die sind glücklicherweise schon so abgeklärt, dass sie sagen, mich lockt das Gold gar nicht mehr. Aber da sieht man noch richtig jemanden, der Freude hat im Gold, an Wert und sagt, da, das wie das leuchtet, wie das Schmuckstück schön ist. Aber das Wort Gottes ist doch noch viel schöner als so ein ganz herrliches, wunderbares goldenes Armband. Das ist doch wertvoll, beständig, da rostet nichts, das bleibt und das ist in Kraft. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Und manche von Ihnen, die mögen das Süße, und dann wissen Sie, was damit gemeint ist. Und dann geht das weiter, dass dieses Wort uns durch und durch warnen darf und warnen muss. Und da steht auch ein Wort drin von den Fehlern. Jetzt ist wunderbar, der Psalm macht also drei Schritte. Er zeigt uns die Herrlichkeit der Schöpfung und da bleibt er nicht stehen. Wenn wir jetzt bei einer Versammlung der Grünen wären, dann wäre das der erste Punkt und die würden dann weiter sagen, wie setzen wir das um, dass das Kernkraftwerk stillgelegt wird oder dass die Mülldeponie geschlossen wird und so. Sicher auch wichtig, aber wunderbarer Blick. Herr, lass die Schönheit des Himmels in meinem Leben sichtbar werden, dass ich auch durch und durch solch ein Mensch bin von dir. Merkwürdigerweise fehlt das heute. Ich habe das noch nie erlebt, dass einer, der sich gegen die Umweltverschmutzung wehrt, überhaupt ein Gefühl hat für die Innenverschmutzung des modernen Menschen, für die Zerstörung des Innenlebens, das da auch von Gott geschaffen ist. Man hat ja oft schon Schwierigkeiten, auf die Ordnungen Gottes für das Leben hinzuweisen. Also man sagt, es muss doch Dinge geben, die uns auch im Innenleben genauso schädlich sind, so wie einer die Wälder abbrennt oder der da draußen Stinkluft verbreitet. Und was ist das in unserem Innenleben? Ich möchte doch mit den Worten Gottes leben, mein Leben so gestalten. Und jetzt kommt der dritte Teil, und der ist noch wunderbar, der sich hier anschließt. Er sagt ganz offen, ich sehe meine Schuld. Das Wort Gottes kann man ja so gar nicht ertragen. Wir sollten nicht so tun, als ob man das leben könnte. Verzeihe mir die verborgenen Fehler oder Sünden oder Übertretungen. Auch beim Beichtgebet vor dem Abendmahl bewegt es uns ja immer wieder, dass wir Gott bitten, auch das, was mir jetzt gar nicht bewusst ist, darf ich dir bringen und dir sagen. Und dieser Psalm leitet auf einmal über und spricht von der Sehnsucht nach Erlösung. Das letzte Wort im Vers, was ist der letzte, ist 15, du bist mein Erlöser. Das ist das Hauptproblem, wie ich Befreiung und Erlösung kriegen kann. Wunderbar, dass Jesus uns die Antwort bringt. Er, der für mich starb, ist unsere letzte Bibelstunde vor der Passionswoche. Er, der mir Frieden bringt, der für meine Schuld stirbt. Ich kenne keine andere Antwort. Das ist Gottes letztes Wort, das er auslöscht und vollgültig vergibt. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels. Das Schöne ist, da steht einer und er hat wirklich Boden unter den Füßen. Und er kann ganz sicher sich auf Gott verlassen und lebt fröhlich im Wissen, dass Gottes Gnade ihm gilt. So, jetzt haben wir so viel aus unserem Bibelwort geschöpft, dass ich meine, der Issi kann uns irgend noch was sagen, was sein Herz füllt. Oder das machen wir noch. Sollen wir zuerst beten und dann sagst du uns noch ein Wort aus Israel, eine Botschaft. So viele, die kennen dich nicht, sag uns noch irgendwas. Doch, wir interessieren uns. Was wichtig ist, wenn du mal hier eine Gruppe von Christen vor uns hast, wir haben noch Zeit, nachher ist der Chor, aber wir wollen jetzt beten und dann hören wir dein Wort und dann singen wir noch ein Lied. Lieber Herr, wir wollen dir danken heute Abend, dass wir dein Wort haben und dass dein Wort wahr und richtig ist und es uns auf den Felsen stellt. Und dein Wort zerbricht unsere Sicherheit oft, auch unseren Stolz, unseren Hochmut. Wir wollen dir danken, dass dein Wort uns aber auch tröstet und gesund macht. Jetzt sag uns dein Wort so, dass wir auch unseren Weg wiederfinden können. Wir suchen so oft nach Weisung von dir und wir freuen uns, dass dein Wort uns auch aufrichtet, da wo wir in dieser Welt keinen Trost mehr haben, auch in den offenen Gräbern, auch da, wo der Tod triumphiert, da sprichst du vom Leben ohne Ende und ohne Grenze. Hab vielen, vielen Dank, lieber Herr, dass du uns diesen wunderbaren Trost gibst. Amen.